Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
14. Juni, 21 Uhr. Deutschland gegen Schottland in München. Das werden Sie noch oft hören in den nächsten Wochen. Das ist der Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Also noch gut 2 Monate bis zum Start. Grund genug, heute den Stand der Vorbereitung in den Blick zu nehmen. Andreas Max Scheer, Geschäftsführer der Euro 24 GmbH und erfahrener Turnierorganisator von der UEFA, konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, ob die heiße Phase der Vorbereitung jetzt beginnt oder schon lange läuft.
Ja, wir sind eigentlich schon lange mittendrin, weil wir haben ja auch ein Jahr später anfangen können wegen der Pandemie, dass wir diese um ein Jahr verschieben mussten und damit eigentlich auch ein Jahr später anfangen konnten. Aber nein, heiß, ich meine, das gibt immer so, sind auch so Wellenbewegungen wie immer in Projektplanungen, wo es etwas heißer läuft, weil viele Dinge gleichzeitig laufen. Für uns war es so, eine erste heiße Phase der Qualifying Draw in Frankfurt, nachher natürlich der Final Draw, also die Endauslosung in Hamburg. Das sind dann, wo die Apparatur schon mal etwas auf Touren kommt. Und jetzt ist klar, seit Januar ist schon für uns eigentlich im intern ist etwas Temperaturanstieg, insbesondere auch, weil wir ja schon Teams jetzt an den 10 Standorten vor Ort haben auch. Also das spürt man dann schon, dass da jetzt die Dinge zu drehen beginnen.
Die wichtigsten Gleise werden ja auch schon gelegt sein, aber wo sind jetzt aus Ihrer Machersicht die größten Herausforderungen und Probleme noch, die es noch zu lösen gibt bis zum Anstoß in München?
Ja, die Herausforderungen ist eigentlich jetzt von der Planung in die Implementierung respektive ins Operative reinzukommen. Weil bis haben wir jetzt gut 2, fast 3 Jahre einfach auf dem Papier gearbeitet und jetzt gilt es, dass vor Ort entsprechend umzusetzen und was natürlich in dem Kontext auch nicht unterschätzt werden darf, wir gehen ja kurz nach Mitte Mai in die Stadien, also wenn die Bundesliga fertig ist, übernehmen wir ja die Stadien dann am letzten Wochenende der Bundesliga und nachher kommen auch alle Leute vor Ort, die dann knapp 4 Wochen Zeit haben, bis zum ersten Spiel die Dinge aufzusetzen und das sind viele Briefings, Trainings. Man muss sich auch kennenlernen, man muss das Team bilden. Das sind auch von uns zwischen 100 bis 180, je nach Venue. Also wir nennen ja die Stadien Venues, weil es etwas mehr ist als das Stadion. Und da muss man einfach diese Teams dann aufbauen und gemeinsam zum Laufen bringen. Das ist eigentlich die Herausforderung, die jetzt ansteht.
Aber wenn Sie die Bundesliga-Stadien nennen, nehmen wir mal die großen in Dortmund oder in München beispielsweise, die sind ja Bundesliga- und Europapokalspiele quasi gewöhnt, auch das Rundum. Warum brauchen Sie noch 4 Wochen, um da ein paar EM-Spiele drin auszurichten?
Na gut, sind 51 Spiele.
Also 6 zum Beispiel in Dortmund oder also pro Stadion.
Ja, genau. Aber das ist natürlich eine völlig andere Ausgangslage, weil sie haben ja es kommen ja schon mal zwei fremde Teams. Mhm. In der Bundesliga oder auch bei Champions League-Spielen ist ja immer eines das Heimteam. Und das hat beispielsweise auch ist 90% oder 95% der Tickets oder der Population im Stadion sind ja alles Menschen, die das Stadion schon kennen. Und die von auswärts, die sind dann eben in der Minderheit. Nachher ist natürlich auch so, dass wir im ganzen Bereich in Hospitality, dann mit den Sponsorenaktivitäten und insbesondere ist einfach die ganze Fernsehgeschichte ist eine völlig andere Dimension, als man das aus der Bundesliga kennt. Vielleicht nur einfach als Größenvergleich. In der Bundesliga produzieren die Bundesligaspiele so mit 10, 15 Kameras, wir haben 40.
Plus die drahtgebundenen und Drohnen und was es da alles so gibt.
Ja, Drohnen, das ist noch ein Thema, aber es ist eben das ist genau der Punkt, also dass diese Dinge, und nachher haben wir ja auch eine Medientribüne im Bundesliga-Betrieb, es ist vielleicht 30, 40 Journalisten vor Ort. Bei uns sind es dann fast 400.
Sie haben immer mal wieder in den letzten Monaten auch Ihr Co-Geschäftsführer Markus Stenger ein mangelndes Engagement der Bundesregierung beklagt. Hat sich das jetzt so kurz vor dem Turnier geändert?
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch mehr in die Aufmerksamkeit der Bundesregierung gekommen. Ich meine, Herr Scholz hat sich auch zur Euro geäußert und so weiter. Wobei, da muss man immer etwas aufpassen. Es ist ja nicht die große Politik, nach denen wir fragen, sondern mit den Partnern, auf denen wir auf operativer Ebene sprechen. Aber man muss auch Fairerweise sagen oder korrekterweise sagen, wir arbeiten primär mit den Host Cities, dann mit den Bundesländern und dann, wenn es mehr ums Übergreifende geht, dann mit dem Bund zusammen. Und da hätten wir uns vielleicht etwas mehr Koordinationsleistung erwartet, aber letztlich ist es so, am Schluss bleibt es dann immer beim Veranstalter hängen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem sehr guten Niveau. Ich glaube, das hat auch etwas einen Weckruf ausgelöst und die Leute sind jetzt auch wesentlich proaktiver.
War das vielleicht bisher auch so, weil vielleicht so eine Europameisterschaft gerade in der tagesaktuellen Agenda nicht auf Position 1 in der Prioritätenliste der Politik steht?
Ja, das ist richtig, aber das kann ja nicht sein, dass die Europameisterschaft auf der Position 1 ist, wenn Sie sehen, welche Herausforderungen im europäischen Umfeld sind, dann was Deutschland alles für Herausforderungen hat, ganz generell. Wir kommen dann hoffentlich auf Tagespunkt 1, wenn wir dann in München anspielen am 14. Juni.
Sie haben ja schon viele Turniere begleitet, vorbereitet, sind ja Experte über die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, kann man sagen. Wie kann man das vergleichen? Wie präsentiert sich denn Deutschland im Vorfeld dieser Europameisterschaft?
Deutschland präsentiert sich eigentlich sehr gut. Also wir sind super zufrieden mit den Vorbereitungen auf Seiten der Host Cities. Ich glaube, alle 10 Städte haben begriffen, dass es eine Investition für sie selber ist, für ihre Bevölkerung, für sich als Image und so weiter. Und die haben auch entsprechend investiert. Also wir hatten noch nie ein so ein hohes so hohe Budgets bei den Städten, wie sie die Fanzonen und alle Aktivitäten drumherum machen. Das ist vielleicht, das soll jetzt nicht als Kritik gemeint sein, aber es ist natürlich, die Host Cities haben in dem Sinne vielleicht etwas besser verstanden, was sie aus dem Turnier rausholen können, als vielleicht auf der Gesamtebene Deutschland. Aber man muss auch immer aufpassen, weil man dann immer mit 2006, das etwas mit Sommermärchen und das schon der Begriff selber Märchen ist ja etwas verklärend. Im Rückblick sieht das immer anders aus, als es auch damals war, kurz vor der WM 2006. Aber wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Anstrengungen und den Vorbereitungen der Host Cities.
Da sind wir bei einem Wort, was dann Englisch immer Legacy heißt. Was ist denn die Legacy, das Erbe dieser Europameisterschaft? Was stellen Sie sich denn vor? Was bleibt übrig für Deutschland und die Gastgeberstädte des Turniers?
Ich denke sicherlich, also wenn wir es alle gemeinsam gut machen, ist sicher wieder mal einfach das Image aufpolieren. Wir wissen alle, von 2006 hat ja Deutschland so den Grundstein gelegt, auch diese Willkommenskultur, den man den Deutschen vielleicht etwas weniger angesagt hat im Vorfeld. Und das war dann für alle sehr positiv und überraschend. Ich glaube, da können wir nochmals einen drauflegen. Das ist ganz sicher ein Punkt.
Sind Sie sich da
Nachher.
sicher, dass das klappt? Das gesellschaftliche Klima in Deutschland ist gerade eher negativ, würde ich es zusammenfassen.
Ja, was heißt negativ? Also am Schluss, ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auch wie die deutsche Mannschaft dann performt, das ist noch ein anderer Aspekt. Aber die Leute haben ja Bock drauf, wieder nach draußen zu gehen, zu feiern, zusammenzukommen und so weiter. Ich glaube, das ist unbestritten. Und nachher kommt einfach noch dazu, dass mit dieser Mittellage Deutschlands ist natürlich für alle, wenn Sie die Teams anschauen, die sich qualifiziert haben, die sind alle ringsrum. Sie können praktisch, die Holländer können mit dem Fahrrad kommen.
Oder mit dem Wohnwagen.
Die einzigen, die fliegen müssen, sind eigentlich die von der Insel oder die Portugiesen, wo etwas weiter weg sind. Aber der Rest, jetzt die Georgier noch beispielsweise, aber der Rest ist das praktisch fußläufig.
Jetzt haben Sie gesagt, das Wetter und die Leistung der Nationalmannschaft können Sie beides nicht beeinflussen. Was können Sie denn noch beeinflussen daran?
Ja, wir können einfach beeinflussen, dass wir eine perfekte Organisation haben, dass die Mobilität funktioniert, dann, dass sich die Leute ein gutes Gefühl haben im Sinne von Sicherheit und so weiter. Das ist natürlich auch immer individuell für jeden Einzelnen, aber ganz generell, dass man einfach, ja, dass man sich da, nicht sagen traut, aber dass man sich einfach hinbewegt und auch etwas, eine gewisse, nicht Sorglosigkeit, aber ohne Sorge an die Spiele kommen kann, in die Fanzonen und so weiter, weil man weiß, es ist eigentlich in vielen Bereichen und auf allen Ebenen vorgesorgt.
Zur Sicherheit wollte ich Sie eh fragen. Wir hatten rund um Weihnachten eine Drohung, zum Beispiel gegen den Kölner Dom. Frankreich hat die Terrorwarnstufe auf höchste Stufe gestellt. Wir hatten in Russland einen von Islamisten, die sich zumindest dazu bekannt haben, Terroranschlag. Wie groß sind Ihre Sorgenfalten? Gibt es da eine konkrete Gefahr für dieses Turnier?
Nein, konkret gibt es im Moment eigentlich keine. Das ist auch das, was uns die Behörden bestätigen und mitteilen. Wir sind ja auch im engen Austausch. Es wurde ja auch kürzlich wieder erwähnt, dass es einfach eine sogenannte abstrakte Gefährdung gibt. Die gibt es aber, glaube ich, grundsätzlich immer bei diesen Großanlässen. Das ist gar nicht wegzudiskutieren, weil einfach die eine hohe Attraktivität haben im Sinne der Publizität, wenn man da was anrichten möchte. Ich denke, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist natürlich für all jene, die dann in dem Kontext vielleicht was Schlechtes oder was Böses machen wollen, ist natürlich die Aufmerksamkeit der Behörden, der Polizei, alle, die da involviert sind, ist natürlich extrem hoch. Also ist natürlich auch, hat es auch eine gewisse absteckende Wirkung. Wir haben ja, es war ja auch interessant zu sehen, 2016 in Frankreich hatten wir die Anschläge im November. Und dann ist eigentlich nichts mehr passiert. Und dann ist dann kurz nach der Europameisterschaft, dass eigentlich so der Druck weg war und so weiter, ist dann die Geschichte in Nizza passiert. Also von daher bin ich eigentlich, ich weiß, wir haben viele Maßnahmen getroffen. Wir sind sehr zuversichtlich, wir sind auch vorsichtig. Wir sprechen uns mit allen Partnern ab. Und von daher habe ich eigentlich, ich habe eigentlich da keine Bauchschmerzen. Das ist einfach, diese Geschichte ist immer irgendwo so schwebend, aber konkret, wie gesagt, liegt nichts vor.
Wäre das das Schlimmste, was diesem Turnier passieren kann?
Ja, ich meine, jede Person, die im Rahmen einer solchen Veranstaltung irgendwie zu Schaden kommt oder sogar das Leben verliert, ist natürlich für uns als Veranstalter, für das Gastland und so weiter, ist natürlich immer, das ist immer eine Tragik, sei das für die Einzelnen selber, aber natürlich auch insgesamt. Aber das sind auf der anderen Seite denke ich, sollte man auch nicht unterschätzen, es kommen so viele Menschen zusammen, dass da auch manchmal Unfälle oder irgendwelche Dinge passieren. Das muss gar nicht terroristisch oder so sein, ist eigentlich selbsterklärend.
Man geht ja mit großen Zielen dran an dieses Turnier. Philipp Lahm, der Turnierdirektor, sprach von einer gesellschaftlichen, politischen Zeitenwende, die er sich verspricht. Es soll die nachhaltigste Europameisterschaft werden. Braucht es diese Superlative schon im Vorfeld des Turniers, um so eine Erzählung zu starten?
Ja gut, das ist, wird ja auch viel von den Medien herbeigeredet. Also der Druck ist, der kommt auch von der Seite. Nein, ich denke, es ist sicher die nachhaltigste Euro, das können wir sagen. Die Frage ist immer, was ist die Referenz? Und die Referenz ist immer die letzte. Und in dem Kontext können wir ganz klar sagen, dass wir da einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass wir keine zusätzlichen Stadien bauen mussten und so weiter, sondern dass sich wirklich alle, sei denn das bei uns in der Organisation, bei den Städten, auch bei den Bundesländern und so weiter, sich angestrengt haben, eben da einfach eine nächste Stufe zu erreichen in Bezug auf die ökologische, dann aber auch soziale Inklusion und so weiter. Aber auch wir dann noch von unserer Seite gemeinsam mit der Bundesregierung, beispielsweise, wir haben zum ersten Mal auch eine Menschenrechtserklärung zu einem Turnier, eine gemeinsame in dem Sinne, wir haben uns freiwillig dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz nicht unterworfen, aber wir folgen den Leitlinien und so weiter, weil wir sind ja nicht in dem Sinne ein solches Unternehmer, aber nein, in ganz vielen Bereichen. Und ich denke, das Nachhaltigste, das ich mir wirklich erhoffe und so weiter, ist eigentlich, dass wir gemeinsam jetzt mit all den Menschen, die da helfen, das zu organisieren, einen großen Teil aus Know-how genau in diesem Bereich einfach eingebracht haben, das dann hoffentlich in der Bundesliga, bei anderen Sportgroßanlässen, aber auch im Kleinen weitergetragen werden kann.
Der andere Teil der Frage bezog sich ja auf diese gesellschaftliche Dimension. Kann man so ein Turnier auch überfrachten, wenn man da jetzt so Hoffnungen hat, die gesellschaftliche Zeitenwende? Wir haben ein paar Tage vorher die Europawahl, wir hatten bei der letzten EM die politischen Debatten um eine Beleuchtung des Münchner Stadions. Da gibt es ja ganz viele Themen, die da bei so einem Turnier sowieso schon aufkommen. Haben Sie da Sorge, dass so ein Turnier auch so eine politische Überfrachtung erfährt?
Ja, das Risiko ist sicherlich immer vorhanden, aber es ist eine Frage, wie man nachher mit den Themen umgeht. Was sicher auch eine Tatsache ist, dass die Menschen oder das Gros der Menschen, denke ich, einfach mal unbeschwert an so einen Anlass gehen will. Aber dass die Politik da nicht stillsteht, das ist ja auch selbsterklärend oder das wird so sein. Es ist natürlich auch immer attraktiv, auf diesen Zug aufzuspringen, das ist ganz klar. Aber ich denke schon, wir versuchen auch alles, das nicht zu entpolitisieren, aber einfach das Zusammenkommen, das Feiern, der Sport und so weiter, dass der im Vordergrund steht. Und nachher kann man nach den 30 Tagen Euro dann im Juli, August wieder weiter Politik machen. Die Wahlen stehen ja dann auch an in Deutschland. Also das gibt vielleicht auch vielen etwas noch eine Verschnaufpause, um dann auf der Seite loszulegen.
Sie wollen diese Euphorie entfachen, für die Sie Wetter- und DFB-Leistung brauchen, haben Sie gesagt. Martin Kallen, der UEFA-Direktor, hat gesagt, die Euphorie ist überall da, nur in Deutschland noch nicht so richtig. Kommt das noch?
Ja gut, was ist Euphorie? Also ist vielleicht ganz wichtig, was Sie gerade erwähnt haben. Oder das eine ist ja, das Wetter, das ist die eine Geschichte. Der DFB hat jetzt bewiesen in beiden letzten Spielen, dass sie es können. Also sind wir da großer Zuversicht.
Da haben sie auch aufgeatmet.
Andererseits, ja, das denke ich. Und das andere ist natürlich schon so, dass wir vielleicht manchmal etwas weniger im Gastland oder bei den Organisatoren so wahrgenommen. Aber ich meine, alle Teams und alle Unterstützer der Teams, die sich qualifiziert haben, die haben unglaublich Bock drauf, weil man muss sich schon auch sehen, wenn sie in die Mannschaftsliste schauen, wir haben die Schotten, oder, die sind endlich mal wieder dabei.
Und letztes Mal auch dabei.
Ja, schon, aber da ist es einfach so völlig losgetreten, weil die hatten, das letzte Mal war eben etwas anders, weil sie nur praktisch in Schottland dabei sein konnten. Einfach als Beispiel, aber die Slowenien sind neu dabei, die Serben sind wieder mal dabei, die Albaner sind dabei und so weiter. Das ist natürlich eine super tolle Geschichte, oder? Die haben alle unglaublich Bock, da jetzt nach Deutschland zu kommen. Das Gleiche mit den Türken, die ja hier sind, oder? Die rennen jetzt auch nicht schon mit der Türkei-Fahne rum. Und nachher, was auch super cool ist, finde ich, dass sich die Georgier und aber auch die Ukrainer trotz allen Widerwärtigkeiten da qualifiziert haben und da dieses Fest mit uns feiern werden.
Da sind wir wieder bei der Politik. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie kennen das ja von anderen Turnieren. Täuscht der Eindruck oder ist die Stimmung hier in Deutschland, die Vorfreude im Land noch gar nicht so spürbar? War das bei den anderen Turnieren auch so oder ist es diesmal besonders wenig?
Ja, das war in Frankreich ähnlich. Ich bin ja Schweizer, also bei damals Schweiz, Österreich-Schweiz. Also, vielleicht ist das etwas ein deutschsprachiges Problem, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, bei mir beginnt die Euphorie, wenn die ersten Teams eintreffen und das ist um den 9.10. Juni. Da werde ich am Morgen dann beim Zähneputzen die ersten Lächeln haben. Im Moment habe ich eher noch etwas Stirnrunzeln, wenn ich beim Zähneputzen bin am Morgen. Was steht jetzt heute an? Aber nachher, wenn die Teams reinkommen, dann beginnt das. Dann beginnt's.